Die heliotrope Abfolge der Imperien mit einigen bedeutenden Ausnahmen. Dass die Bereitschaft zu riskanten Innovationen in einer weltpolitisch peripheren Lage um ein Vielfaches größer ist als bei Mächten im Zentrum der bestehenden Weltordnung, die als glücklich Besitzende, Beati Possidentes, hofiert werden, erklärt ein Phänomen, das in der Imperienforschung als heliotrope Entwicklungsrichtung der Imperienabfolge bezeichnet wird, der Wanderung der Reiche mit dem Gang der Sonne. Sie spielt auch in der Typologie Ernst Kapps eine Rolle, wenn dieser die potamischen, thalassischen und ozeanischen Großreichsbildungen historisch aufeinanderfolgen lässt, sie also nicht als Typen behandelt, die sich durch ihr spezifisches Zentrum voneinander unterscheiden, ansonsten aber historisch zu beliebigen Zeitpunkten auftreten können, sondern in Orientierung an Hegels Vorstellung einer Wanderung des Weltgeistes von Ost nach West in eine geschichtliche Abfolge bringt. Nicht unbedingt ihrem tatsächlichen Vorkommen entsprechend, aber doch als weltpolitisch maßgebliche Akteure und bestimmende Kräfte der Weltordnung. In diesem Sinn ist auf die babylonischen, assyrischen und persischen Großreiche in Mesopotamien und die diversen Pharaonendynastien am Nil die athenische Thalassokratie gefolgt, die mit der Unterbrechung durch das Makedonenreich Alexanders dann vom mediterranen Imperium Romanum abgelöst wurde. Man kann diesen ersten großen Heliotropenschritt als Raumschrumpfung im oben eingeführten Sinn begreifen, da die politische und kulturelle Welt der Römer sehr viel größer war als die der Babylonier und Assyrer. Das heißt dann aber auch, dass mit dem Zerfall des Römischen Reiches im Westen und der Entstehung der räumlich begrenzten germanischen Königreiche in diesem Teil des vormaligen Reichsgebiets eine Raumdehnung stattfand, bei der die Reichweiten der politischen Ordnungen kleiner und die Entfernungen in der Wahrnehmung der Menschen größer wurden. Das Weltwissen wurde geringer und dürftiger. Mutatis mutandis galt das auch für die östliche Hälfte des Römischen Reichs, wo das Byzantinische Reich bis 1453 fortbestand, aber immer kleiner und unbedeutender wurde. Diese, auf die Wahrnehmung bezogen, Raumdehnung hat sich in geopolitischer Hinsicht über das gesamte Mittelalter hinweg mit gewissen Schwankungen gehalten. Erst mit den portugiesischen Entdeckungsfahrten entlang der westafrikanischen Küste, die schließlich zur Umrundung der Südspitze Afrikas führten, und den anschließenden spanischen Eroberungen in der neuen Welt kam es zu einer neuerlichen Raumschrumpfung. Zur heliotropen Entwicklungsgeschichte der Imperien gehört freilich auch, dass Großbritannien nicht der Endpunkt der imperialen Westdrift sein konnte, was für Ernst Kapp in der Mitte des 19. Jahrhunderts noch durchaus naheliegend war, sondern zu Beginn des 20. Jahrhunderts von den USA abgelöst wurde. Woran sich aktuell dann die Frage anschließt, ob im 21. Jahrhundert China an die Stelle der USA tritt oder, weniger dramatisch formuliert, ob das Atlantische durch ein pazifisches Zeitalter abgelöst wird, in dem die USA und China, in Kooperation oder in Konkurrenz, die maßgeblichen Mächte der neuen Weltordnung sein werden. Für Europa würde das bedeuten, dass es in den Schatten der Weltpolitik und an die Peripherie der Weltordnung geraten würde. Eine Entwicklung, die der indische Historiker Deepesh Chakrabarty um die Jahrtausendwende bereits auf die Formel Europa als Provinz gebracht hat. Geopolitische Entwicklungsmodelle laufen immer auch auf Prognosen hinaus, auf Annahmen über die machtpolitische Ordnung von Räumen in der Zukunft und beeinflussen insofern Politik in einem präventiven oder resignativen Sinn, auch dann, wenn diese Prognosen gar nicht explizit als Geopolitik daherkommen, sondern nur danach fragen, ob China demnächst die USA als globaler Hegemon beerben wird. Was bei der Konzentration auf die heliotrope Entwicklungsrichtung der Großreichsbildungen bzw. auf die sequentielle Abfolge von potamischen, thalassischen und ozeanischen Reichen als zeitweilige Zentren der Weltordnung aus dem Blick gerät, sind einige Imperien, bei denen es sich um Reiche handelt, die weder einen Fluss noch ein Binnenmeer in ihrem Zentrum haben und für die auch die Ozeane keine Rolle gespielt haben. Im weiteren Sinn gilt das für China, das hier gerade hypothetisch an die heliotrope Reichsabfolge angeflickt worden ist. Auch betrifft es die Großreichsbildungen der Hunnen und Mongolen, die als Steppenimperien anderen Gesetzmäßigkeiten folgten als die fluss- und meerzentrierten Reichsbildungen. Vor allem aber betrifft es die russischen Zaren und ihr Reich, das in seiner Ostexpansion im 19. Jahrhundert zwar am Pazifik anlangte und sich sogar über die Beringsee bis nach Alaska erstreckte, die Zaren damit aber nichts anzufangen wussten, weshalb Alaska schon bald an die USA verkauft wurde. Nur legitimationspolitisch lässt sich Russland als nördliche Abzweigung des oströmischen bzw. byzantinischen Reiches ansehen, was von der russischen Politik genutzt wurde, um seine Zugehörigkeit zu Europa zu reklamieren und einen Vorherrschaftsanspruch in Osteuropa geltend zu machen. Die Steppen- und Wüstenimperien, die von den innerasiatischen Reitervölkern und den aus der arabischen Wüste vorstoßenden islamischen Eroberern geschaffen wurden, waren kurzlebig, ihre Ausdehnung gewaltig, aber fluid. Sie verschwanden so schnell, wie sie entstanden waren. Nur die Mongolen schafften eine stabilere Großreichsbildung, während die islamischen Eroberungen in Vorderasien und Nordafrika vom 6. bis zum 8. Jahrhundert keinen Eingang in die Imperiengeschichte gefunden haben. Der Imperienhistoriker John Darwin schreibt über die mongolischen und turkstämmigen Eroberer, für sie sei die riesige Steppe, die sich von der Mandschurei quer durch Eurasien bis in die pannonische Tiefebene erstreckte, das Tor zu Reichtum und nahezu unbegrenzter Macht gewesen, weil sie diesen geoökonomischen Raum mit ihren Heeren berittener Bogenschützen, die Mobilität und Kampfkraft in beispielloser Weise miteinander verbanden, nach Belieben beherrschten. Aber auch er kommt nicht an dem Umstand vorbei, dass die Steppenkrieger eher Zerstörer von Weltordnungen waren, als dass sie solche geschaffen und durchgesetzt hätten. Was ihnen fehlte, waren wirtschaftliche und kulturelle Macht. Beides mussten sie sich mittels unterworfener Völker aneignen, und das führte von China bis zum Gebiet des heutigen Iran zu Assimilationsprozessen, in deren Verlauf die Spezifika des mongolischen oder turkstämmigen von den Kulturen der Unterworfenen aufgezehrt wurden. So ist von den Reichsbildungen der Eroberer aus der Steppe und der Wüste kaum etwas geblieben, das als kulturelle oder architektonische Hinterlassenschaft heute noch an sie erinnern würde. Offensichtlich genügt militärische Gewalt, von der die Steppen- und Wüstenkrieger hinreichend besaßen, allein nicht, um als weltgestaltende Macht in die Geschichte einzugehen. Timur Lenk, in Europa auch Tamerlan genannt, war der letzte in der langen Reihenfolge von aus der asiatischen Steppe kommenden Eroberern, der zu Beginn des 15. Jahrhunderts das aufstrebende Osmanische Reich an den Rand des Zusammenbruchs brachte. Danach veränderten sich in einer waffentechnisch bedingten Raumrevolution die asiatischen Machtverhältnisse. Es entstanden die Schießpulverreiche, gegen deren kombinierten Einsatz von Musketen und Kanonen der Angriff der vormals sieggewohnten Steppenkavallerie chancenlos war. Die spezifische militärische Macht der Steppen- und Wüstenkrieger, die schnelle, bewegliche Attacke der berittenen Bogenschützen, dazu die Kombination von Scheinrückzügen und Umfassungsangriffen sowie die strategische Weiträumigkeit ihrer Operationen verloren infolge der gesteigerten Feuerkraft ihrer defensiv agierenden Gegner an Wirksamkeit. Die Reiche der Osmanen und Safawiden am südöstlichen Rand Asiens sowie das Mogulreich in Indien wurden zu Bollwerken, die sicherstellten, dass sich fortgeschrittene Zivilisationen von nun an ihrer Ausplünderung durch Steppenvölker zu erwehren wussten. In der Folge verlor die asiatische Steppe ihre Bedeutung für den Aufstieg und Niedergang von Weltreichen und Weltordnungen. Die geopolitische Relevanz, die der Steppe als Kraftzentrum der Weltreichsbildung wie Weltreichszerstörung bis dahin zugekommen war, unter anderem war der Untergang des Römischen Reiches im Westen auf die von der asiatischen Steppe ausgehenden Wellen der Völkerwanderung zurückzuführen, ging nun auf die Weltmeere über, wo sich die Abfolge der großen Reiche und ihr maßgeblicher Einfluss auf die Weltordnung nicht mehr allein auf der Grundlage militärischer Macht entschied, sondern wirtschaftliche Macht an Gewicht gewann. Die Fähigkeit, Ordnungen aufzubauen und zu gestalten, rückte in den Mittelpunkt. Die Fähigkeit, sie zu zerstören, verlor an Bedeutung. Die Ablösung der Steppe durch den Ozean ist als globale Raumrevolution zu begreifen, und zwar als eine der folgenreichsten in der Geschichte der Menschheit. Mit ihr wurde der Gegensatz von Land und Meer zum Angelpunkt der Geopolitik. Raumrevolutionen ziehen Normrevolutionen nach sich, wovon später noch ausführlich die Rede sein wird. Die Gewichtsverschiebung von der Steppe zu den Ozeanen lief auf einen revolutionären Sprung in der Naturbeherrschung durch den Menschen hinaus, eine Veränderung, in deren Verlauf an die Stelle der Domestizierung und Züchtung von Tieren, vor allem von schnellen und ausdauernden Pferden, die Konstruktion und der Bau von immer leistungsfähigeren Schiffen trat. Das war eine Technikrevolution mit geopolitischen Folgen. Die Weltpolitik bekam mit der Ablösung der Steppe durch den Ozean nämlich nicht nur neue Zentren des Ordnungsaufbaus, sondern mit dem Bedeutungsverlust des Pferdes und dem Bedeutungsgewinn des Schiffes wurde auch eine Evolution des Geräts in Gang gesetzt, die in einem exponentiellen Verhältnis zu den bisher möglichen Machtsteigerungen stand. Die tierischen Hilfsmittel des Menschen, für die hier exemplarisch das Pferd steht, ließen sich zwar kontinuierlich optimieren und vervielfachen. Vor allem aus der Vervielfachung resultierte die militärische Überlegenheit der Steppenvölker, weil sie aufgrund der ökologischen Gegebenheiten ihres Lebensraumes sehr viel größere Pferdeherden aufziehen konnten, als dies in den überwiegend landwirtschaftlich genutzten Räumen West- und Mitteleuropas möglich war. Aber die dabei erzielbaren Fortschritte waren eher klein und nahmen lange Zeiträume in Anspruch. Die technischen Hilfsmittel dagegen, hier repräsentiert durch das Schiff, ermöglichten gewaltige Entwicklungssprünge in der Naturbeherrschung und Machtsteigerung. Sie wurden zum Taktgeber des Fortschritts und bestimmten die Rhythmen der Geopolitik. War in der Geopolitik bis dahin der physischen Geographie das Hauptgewicht zugefallen, so verschob sich ihr Schwerpunkt von nun an immer weiter zu Wissenschaft und Technik, mit deren Hilfe die inerten Strukturen des Geografischen zunehmend in Bewegung gebracht wurden. Die Raumrevolution, in deren Verlauf der Ozean an die Stelle der Steppe trat, kann auch als Gewichtsverschiebung von der Geoökologie zur Geoökonomie begriffen werden. Damit verband sich eine Verschiebung der geopolitischen Gewichtsverhältnisse von Osten nach Westen. Der Westen, Europa zumal, trat in eine mehrere Jahrhunderte währende Periode des wirtschaftlichen, militärischen und politischen Aufstiegs ein, und der Osten, China mitsamt den angrenzenden Gebieten des indochinesischen Raums, geriet in einen Abwärtstrend, der sich erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts wieder umkehrte.